Der Weg hin zur Gründung Israels. Hallo, hier der Podcast Israel, der 1001 Reise. Ich heiße Michal Szczepaniak, ich bin Pole, Doktor der Bibel und arbeite als Reiseleiter der Touristenführungen durch Israel und Palästina. Heute möchte ich mit Ihnen meine Gedanken teilen, die sich auf die Gründung Israels beziehen. Meiner Meinung nach steht das Design des Internationalen Instituts für Holocaustforschung, Yad Vashem, rein symbolisch gesehen als Sinnbild für Israels Wiederentstehungsgeschichte. Bevor man die Schwelle der Gedenkstätte, die grundsätzlich der geschichtlichen Erinnerung sowie dem kulturellen Gedächtnis der Juden gewidmet ist, überschreitet, fällt sofort der sich im Umkreis an einem gewissen Kreisverkehr am Eingang erstreckende Monument-Betonsäulengang auf, zugespitzt mit einem waagerecht aufgesetzten Balken aus gleichem Stoff. An ihm wurde eine Aufschrift mit dem Zitat von der Prophezeiung Ezechiels angebracht. Ich haue euch meinen Geist ein, dann werdet ihr lebendig, und ich bringe euch wieder in euer Land. Am Ende der Allee der Gerechten unter den Völkern wurde auch von dem gleichen Bibelbuch wieder ein anderes Fragment hineingeschlagen. Bleib am Leben. Beide Zitate habe ich aus der Einheitsübersetzung Bibel angeführt. Das sind wirklich interessante Texte. Der Prophet Ezechiel erfreut sich keines so guten Rufes. Der Inhalt seiner Prophezeiungen war einigermaßen skandalös, konnte sogar empörend wirken, sowie Widerwillen erregen. Das zweite oben genannte Zitat kommt vom 16. Kapitel, das man als Jude angeblich erst lesen darf, nachdem man das 30. Lebensjahr abgeschlossen hat. Wie kann man die Heilige Schrift lesen, die den Leser sogar beschimpft, direkt verhöhnt und vulgär beschreibt? Das fällt einem sicher sehr schwer. Deswegen hat man dem Leser, der im Studieren der Bibel bereits geübt ist und sich darin auskennt, manche Passagen übrig gelassen. Warum denke ich, dass die beiden zitierten Textstellen den Weg der Juden zur eigenen Staatlichkeit gut widerspiegeln? Ich versuche es zu belegen, indem wir zusammen auf die Zeitspanne der jüdischen Geschichte von fast 2000 Jahren ohne eigenen Staat zurück zu sprechen kommen. Ich bemühe mich, es kurz und bündig zu tun, indem ich bei diesem unentbehrlichen Rückblick die wichtigsten ausschlaggebenden Schwerpunkte hervorhebe. Einige von Ihnen könnten allerdings fragen, wann die Juden eigentlich aufgehört haben, ihr eigenes Land zu haben? Es ist schwierig, auf die Frage eine ganze eindeutige Antwort zu geben. War es vielleicht der Zeitpunkt des Todes von Herodes Agrippa II., der eigentlich der letzte war, der vormehr als König der Juden herrschte, ungefähr um Jahr 90 unserer Zeitrechnung? War es der Fall von Masada? Oder erst recht die Niederlage des Bar Kochba-Aufstandes? Angenommen, dass der letzte Akkord der jüdischen Staatlichkeit im Jahre 135 nach Christus erklang, als die Juden die Niederlage gegen Rom in dem sogenannten Zweiten Jüdischen Krieg erlitten und somit Jerusalem aufhörte zu existieren, So ist die Jahrhundertanzahl ohne das eigene Land niederdrückend. Es sind doch mehr als 18 überwältigende Jahrhunderte der Heimatlosigkeit. Das bedeutet aber nicht, dass das jüdische Volk über sein Schicksal lediglich weinte und dabei auf ein Gotteseingreifen wartend passiv war. In der jüdischen Geschichte lief nämlich nach Zerstörung des Tempels in Jerusalem und Verbannung sowie Exil der unzähligen Menschenmengen ein sehr eigenartiger Prozess ab. Die Juden hatten keinen Bezugsort mit ihrem Heiligtum, daher konnten sie weder Gottesdienst noch eigenen Kultus abhalten, denn Synagogen sind keinerlei Kultstätten zu solchen Zwecken, sie dienen einzig und alleine dem Gebet und Studium. Also begann man langsam zu überlegen, was zu tun sei, dass man so in der Diaspora ohne Opferzeremonien zu überleben vermag. Und man hat es herausgefunden. Die ehemalig in Jerusalem niederlegten Opfergaben wurden schließlich durch fast ein moralisches Erziehungsgebot ersetzt. Das heißt, eine regelrechte Verpflichtung zur Bildung der Kinder und Jugendlichen. Obwohl die Pflicht der primären und sekundären Schulbildung noch längst vor der Tempelzerstörung vorhanden war, verlieh man ihr danach einen strikt engen religiösen Sinn. Da man zum Gotteshaus in Jerusalem nicht hingehen konnte, weil es das nicht mehr gab, sollte man dafür den eigenen Sohn erziehen und aufrichtig bilden lassen. Von nun an gilt es als religiöse Pflicht. Haben jedoch alle von Anfang an den Erziehungsauftrag für ihre Kinder mit einem Mal herzlich begrüßt? Nein. Ganz im Gegenteil. Lohnte sich einem Bauern, der meist wie die Mehrheit der Bewohner altertümlichen Palästinas und des Nahen Ostens auf dem Land den Boden anbaute, sein Kind kurzfristig zur Schule zu schicken? Es sollte doch vielmehr auf dem Bauernhof arbeiten, denn dort wurde es eher gebraucht. Immerhin waren es zwei weitere gesunde Hände zur Arbeit bereit. Innerhalb weniger Jahrhunderte, bis hin zum Vorherrschen des Islams im 7. Jahrhundert, schrumpfte im Nahen Osten die Zahl der jüdischen Anwohner um die ganzen drei Viertel. Und was ist denn mit den übrigen 75% passiert? Sind sie gefallen, gestorben bzw. verloren gegangen? Nein, nichts dergleichen. Sie hörten unter anderem auf, den jüdischen Glauben zu bekennen, traten zum Christentum über, denn die Christen stellten an sie kaum solche Anforderungen. Diejenigen aber, die am Judentum, an dem Glauben ihrer Ahnen hängen blieben, entdeckten natürlich allmählich, dass das ihnen auferlegte Gebot, die jüngeren Generationen bilden zu lassen, unerwartete Folgen mit sich brachte. So ausgebildete junge Menschen konnten zum Beispiel eine Stellung finden bzw. selbstständig werden und sich einen Arbeitsplatz in den Berufen verschaffen, in denen sie nicht den Winterbedingungen sowie Naturlaunen ausgesetzt waren. Denn Kaufleute, Handwerker, Beamten oder Tuchhändler waren nicht oder aber nicht so sehr auf Dürren, Überschwemmungen, Stürme oder Heuschrecken angewiesen. Nachfrage, Bedarf und Angebot dauerten ununterbrochen an. Außerdem konnte man sich immer noch weiterbilden, seine Fähigkeiten und Kompetenzen erweitern, auf neue Markttrends sowie Bedürfnisse reagieren. Ibrahim ibn Jakob, ein Gesandter des Kalifen von Cordoba, im Mittelalter tätig unter anderem auf dem Gebiet des heutigen Polens, war Jude. Die Juden arbeiteten sogar in der Papstkanzlei. Man schätzte sie hoch, ließ sie leider spüren, dass sie immerhin nur und ausschließlich Juden waren. Sie durften Felder anbauen, das Land bewirtschaften, obwohl dabei so eine bestimmte Auffassung oft vorherrschte, als würden sie dazu nicht taugen und könnten es einfach nicht. Das war nicht der Fall. Aber sie wollten grundsätzlich kein Land besitzen, weil die Landwirtschaft im Vergleich zu anderen städtischen Berufen anstrengender, arbeitsintensiver und weniger profitabel war. Christliche Herrscher, die gemäß ihrer Kirchenlehre keine Untertanen bzw. Sklaven von anderen mächtigen Christen kaufen durften, nutzten gerne die Vermittlung jüdischer Händler aus. Hierbei möchte ich eine damit verbundene interessante Einzelheit betonen. Der größte Sklavenmarkt Europas befand sich im 10. Jahrhundert in Prag, wo bis heute die älteste unzerstört erhaltene Synagoge auf dem alten Kontinent steht. Wie bereits oben erwähnt, wurden die Juden oft zum Objekt der Verfolgung, sei es beispielsweise im Deutschen Reich anlässlich der Kreuzzüge. Vielmals wurden sie des Aufenthaltsortes ausgewiesen. Unter anderem wurden sie im 13. Jahrhundert aus England vertrieben. Im 14. Jahrhundert mussten sie mindestens dreimal Frankreich verlassen. An der Wende vom 15. bis 16. Jahrhundert wurden sie auch aus Spanien und Portugal verbannt. Ein häufiger Vorwand für die Landvertreibung war der angebliche Reichtum der Juden durch die Finanzwirtschaft sowie den allmählichen Ausbau des Darlehens- und Kreditbereichs. Sie übernahmen das Wirkungsgebiet nicht gänzlich zu eigen, aber zugegeben gingen sie stets mit großem Einfallsreichtum auf jene Branchen ein, die ihnen schließlich einen stabilen, festen, durch nichts gestörten Gewinn gewährleisteten. Die Lehre umfasste für jüdische Jugendliche nicht nur Lesen und Schreiben, sondern wurde im Laufe der Zeit zusätzlich um den Erwerb von mathematischen Fähigkeiten bereichert. Sie war auch nicht ausschließlich exklusiv bzw. elitär. Man trat ohne größere Vorbehalte in Dialog mit den auf einem gewissen Gebiet mit existierenden Gemeinschaften und Kulturen der Nachbarn, Gastgeber und Mitbewohner. Das beste Beispiel dafür ist die andalusische Stadt Cordoba. Und schon wieder wussten sie natürlich die Vorteile der Bildung sowie Selbstentwicklung in den unterschiedlichsten Wissensbereichen über einen längeren Zeitraum hinaus hochzuschätzen. Also kam die Assimilation auf verschiedenen Ebenen zustande. Hebräisch vermischte sich mit Deutsch. Die beiden Sprachen beeinflussten einander und auf solche Weise entstand aus dieser Begegnung Jiddisch, die Sprache der aschkenasischen Diaspora. aschkenasische Juden stammen eben aus den Gebieten von Mittel-, Ost- und teilweise Westeuropa. Selbst der Begriff Aschkenas bedeutet Deutschland. Aufgrund dessen ursprünglicher mittelalterlicher Bezeichnung. Aus der Mischung von Hebräisch und Spanisch resultierte im kultursprachlichen Zusammenstoß wiederum Ladino, die Sprache der sephardischen Juden, also derjenigen, die im Sephard-Gebiet der Iberischen Halbinsel lebten. Andere jüdische Minderheiten, die dagegen in Griechenland ihre Wurzeln schlugen, sprachen Jewanisch, auch Ramioniotisch oder Judengriechisch genannt. Es sei eine Kombination aus dem Griechischen und Hebräischen. Zu einer gewissen geordneten Zusammenstellung ist es ratsam, sich ein paar Fakten zu merken, nämlich: Die jüdische Diaspora, Zerstreuung der Juden, bestand schon viele Jahrhunderte vor der symbolhaften Tempelzerstörung durch die Römer im Jahr 70 nach Christus und vor dem Bar Kochba-Aufstand 65 Jahre später. Zweitens lebte nach der Niederschlagung des Bar Kochba-Aufstandes immer noch eine kleine jüdische Gemeinschaft im damaligen Palästina weiter. Darüber hinaus gab es manche Judengemeinden der Gläubigen mitunter in Jerusalem, Safed, Tiberias oder Hebron. Sie umfassten ganz kleine Gruppen frommer Juden, die religiös sehr einflussreich, in politischer Hinsicht jedoch ohne jede Bedeutung waren. Die Ansiedler, die eben in der Neuzeit nach Palästina kamen, bildeten das sogenannte Alte Yishuv, das heißt eine jüdische Siedlung, die durch Glaubensfragen motiviert war. Sie stand im Gegensatz zum neuen säkulären Yishuv, worauf ich später im weiteren Textteil zurückgreife. Einen interessanten Versuch, das eigene autonome Gebiet zu schaffen, macht die Tätigkeit der wohlhabenden Philanthropin Donna Grazia aus, die im 16. Jahrhundert ihre jüdischen Mitbürger mit anregte, sich in Tiberias niederzulassen und vom Sultan für diese Einwohner gewisse Privilegien erwarb. Das Projekt blieb aber nicht lange bestehen. Wo ist denn dieses Tal der ausgetrockneten Gebeine, in die das Leben eingehaucht werden muss, was Ezekiel in der ersten oben zitierten Prophezeiung anspricht? Es scheint ihnen gut zu gehen. Sie fühlten sich wohl, bereicherten sich und lebten bequem in ihrer Diaspora unter anderen Nationen. Und wenn sie wollten, konnten sie ohne weiteres mit Hilfe von Glaubensbrüdern nach Palästina kommen, um sich religiös zu verwirklichen. Wie kam es eigentlich dazu, dass die Juden seit Ende des 19. Jahrhunderts in immer größeren Migrationswellen nach Palästina einwanderten? Übersetzung von Eva Martena. Alle Fehler gehen auf meine Rechnung. Das Ende des ersten Teiles.